RBB 24 Inforadio. Das Forum.
In Washington wird in der kommenden Woche ein großer Geburtstag gefeiert, ein 75. Und die, wenn man so will, Geburtstagsfeier wird riesig werden. Tausende Gäste und Medienvertreter, Staats- und Regierungschefs aus 32 Ländern. Die NATO hat Geburtstag und begeht ihn an dem Ort, an dem sie gegründet wurde, eben in Washington D.C. Ein Jubiläumsgipfel, bei dem aber nicht nur gefeiert wird, sondern vor allem gearbeitet, denn es gibt ja derzeit viel zu tun. Und genau darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen bei diesem RBB 24 Inforadio Forum in Kooperation mit der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Mein Name ist Sascha Hingst und bei mir heute sind die Botschafterin von Estland in Deutschland, Marika Lindham. Dann Roderich Kiesewetter, der Obmann der CDU-CSU-Fraktion im Auswärtigen Ausschuss im Bundestag. Joe Weingarten vertritt die SPD im Verteidigungsausschuss im Bundestag. Und last but not least Generalmajor Jörg See. Er ist stellvertretender beigeordneter Generalsekretär für Verteidigungspolitik und Streitkräfteplanung im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Ihnen allen herzlich willkommen. Ich weiß, man sagt normalerweise Exzellenz, aber ich habe im Vorfeld schon geklärt, ich darf Frau Lindham sagen. Frau Lindham, als Sie geboren wurden, war das Land, in dem Sie geboren wurden, noch Teil der Sowjetunion. Und für die Sowjetunion war die NATO der Hauptfeind schlechthin. Wenn Sie heute auf die NATO schauen, was fällt Ihnen zuerst ein?
Vielen Dank zuerst für die Einladung. Es ist wirklich eine Freude und Ehre, heute Abend hier zu sein. NATO ist für uns grundsätzlich wichtig in Estland. Ja, ich erinnere mich noch daran, wie es war während der Zeit von der sowjetischen Okkupation und nach unserer Wiedererlangung der Unabhängigkeit in 1991 hatten wir ein Ziel, nie wieder allein zu sein. Und in 2004 sind wir NATO und die Europäische Union beigetreten. Und das war ein sehr gutes Jahr für uns. Wir haben 20 Jahre jetzt in NATO feiert und wir sind sehr gefreut, zusammen 75 Jahre von NATO feiern mit unseren Verbündeten.
Herr See, gegründet wurde die NATO, so steht es explizit auch im Vertrag, als eine Selbstverteidigungsorganisation. Das war sie ja dann über Jahrzehnte auch, man denke an den Kalten Krieg, aber dann nach dem Kalten Krieg, dann gab es sowas wie Jugoslawien, Kosovo, Afghanistan und der eine oder andere wird vielleicht sagen, ist die NATO heute eigentlich noch vor allem für die Selbstverteidigung da?
Auch ich bedanke mich erstmal, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Sie haben eingeleitet ja mit dem Begriff 75 Jahre NATO, Geburtstag. Geburtstag einer Organisation, ja, aber wenn man 75 Jahre zurückschaut, dann sieht man eigentlich in erster Linie, was uns das gebracht hat. Letztendlich Frieden, Stabilität, die Sicherung unserer Werte, die Sicherung unseres Wohlstands. Offensichtlich ein Modell, das viele auch haben wollten, die beigetreten sind. Die letzten, die jetzt dazu kamen, jüngst waren Finnland und Schweden. Und Sie haben recht, und das ist weiterhin der Charakter dieser Organisation. Sie bereitet sich vor, das Stichwort Abschreckung, um verteidigen zu können, wenn es so sein muss. Wir haben aber auch 30 Jahre erlebt, das ist völlig richtig, wo sich die NATO auch, wir sprechen von Kernaufgaben im strategischen Konzept, die sich im Grunde nicht verändert haben. Der Bereich kollektive Verteidigung, NATO-Vertrag, der Bereich Krisenmanagement, auch Corporate Security, also die Frage, wie arbeite ich mit Partnern. Und die letzten 30 Jahre waren dominiert von der Frage Krisenmanagement. Der entscheidende Punkt war, glaube ich, das Krisenmanagement, die Frage Afghanistan, geht man hin oder nicht, geht man nach Kosovo oder nicht, war eine Entscheidung, die wir selbst getroffen haben. Collective Defense heute ist keine Entscheidung, die wir selbst treffen, sondern wir leben in einer Bedrohungslage, die sich letztendlich im Februar 2022 so zugespitzt hat, dass wir sagen, erstens der Krieg gegen die Ukraine, wir sehen, was Putin macht jeden Tag. Wir sehen aber auch Sabotage, Desinformation gegen NATO-Alliierte jeden Tag. Ich glaube, die Botschafterin kann viel dazu sagen aus Sicht Estlands. Insofern ist ja eine Organisation mit drei wesentlichen Kernaufgaben und wir sehen jetzt wieder ganz klar im Fokus, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, auch wieder als Verteidigungsorganisation Artikel 5, gegenseitiger Beistand, agieren zu können.
Konrad Adenauer hat 1955 oder kurz danach, als damals Deutschland in die NATO aufgenommen wurde, so sinngemäß gesagt, in Europa kann es ohne die NATO keinen Frieden geben. Herr Kiesewetter, seitdem hat sich auch da ja eine Menge getan. Wir haben die Europäische Union inzwischen, wir haben keinen Warschauer Vertrag mehr. Gilt der Satz trotzdem noch?
Adenauer hat drei Jahre vorher, 1952, gesagt, dass diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs die Menschen eine Wahl brauchen. Und der westliche Teil hat sich entschieden, die Freiheit zu wählen, währenddem die anderen die Wahl haben zwischen Sklaverei und Freiheit, aber Freiheit nur erreichen können, wenn sie fliehen. Und das Spannende war, dass Adenauer, freut mich, dass Sie ihn ansprechen, dass Adenauer damals verstanden hat, dass eine Einheit nur möglich ist durch die Westbindung. Und damit hat er durch die entscheidende Vorbereitung zu den Pariser Verträgen, die ja gescheitert sind, 1954, die deutsche Bevölkerung vorbereitet, sich zu orientieren. Also nicht in Neutralität zu bleiben und sich nicht in Abhängigkeit von der Sowjetunion zu geben, sondern der Teil, der selbstbestimmt handelt, in die Westbindung zu gehen. Und das war eine der Voraussetzungen, auch in der Haltung in der Bundesrepublik vor der Wiederbewaffnung, sich an den Staaten zu orientieren, die zur Deutschlands Befreiung beigetragen haben, im Westen, und die Deutschland ermöglicht haben, zurückzukehren in die Familie der Völker, die sie vorher massiv bekämpft haben. Und das war das große Verdienst von Adenauer. Und das steht heute zwar nicht auf dem Spiel, aber es steht in Frage, weil Russland in einem Bündnis von China, Iran und Nordkorea, in einer engen Lastenteilung, einen konventionellen Krieg führt gegen die Ukraine und einen hybriden Krieg mit Desinformation, Sabotage, gezielten Morden, Tötungen und anderem gegen uns. Und deshalb ist diese Rückversicherung nach 75 Jahren NATO so wichtig zu wissen, warum wurde das damals gemacht, warum hat Deutschland die Westbindung gewählt. Und ich sage das ganz bewusst, wenige Wochen vor entscheidenden Landtagswahlen in unserem Land, wo Menschen vielfach sich verführen lassen und nicht wissen, was EU-Mitgliedschaft bedeutet, was NATO bedeutet. Und dass es Parteien gibt, die das offen in Frage stellen. Und deswegen ist hoffentlich oder eine meiner Hoffnungen, dass von diesem NATO-Gipfel aus auch mehr Erklärung für unsere Bevölkerung ausgeht, warum wir die NATO gewählt haben und warum es so wichtig ist, Staaten, die sich der NATO annähern wollen, wie die Ukraine auch zu unterstützen.
Nun haben wir ja, Herr Weingarten, viele Jahre erlebt, in denen wir eher gespart haben an der Verteidigung, sie für nicht so wichtig gehalten haben nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Jetzt ist es anders, jetzt gibt es die Zeitenwende, wie der Kanzler sie genannt hat. Und interessanterweise, dass nun ausgerechnet die Ampel diese Zeitenwende umsetzt, finde ich ganz spannend, weil in der Ampel ja zumindest zwei Parteien sind, die Teile haben, die früher mal der NATO eher skeptisch gegenüberstanden. Ist es eigentlich jetzt mittlerweile so, dass das auch bei der SPD und den Grünen komplett bei jedem Konsens ist, wir brauchen die NATO?
Also ich glaube, dass es zumindest bei jedem und jeder, die in politischer herausgehobener Verantwortung stehen, Konsens ist. Ich bin mit einer Partei von knapp 400.000 Mitgliedern, da weiß ich nicht, kann ich nicht für jeden Einzelnen einstehen. Aber natürlich werden Dinge diskutiert und das ist auch nicht neu. Die SPD hat in Fragen der Verteidigung, seit sie sich 1959 zur NATO und zur Landesverteidigung bekannt hat, immer auch in ihrer Partei, oder wir haben immer uns bei uns auch den Teil der Gesellschaft abgebildet, der mit Verteidigung eher, ich will nicht sagen Schwierigkeiten hat, aber der distanziert war, der gehadert hat, der das Thema Frieden in den Vordergrund gestellt hat. Deswegen haben sich große gesellschaftliche Konflikte um die Verteidigung auch bei uns abgespielt. Aber es war auch immer klar, wo wir stehen. Ich darf daran erinnern, der Friedensnobelpreisträger Willy Brandt war auch als Bundeskanzler verantwortlich für eine Bundeswehr von 500.000 Mann in 12 Divisionen und mit einem Anteil der Wehrausgaben am Bruttoinlandsprodukt von 3,5 bis zu 4%. Also die Diskussion hatten wir.
Und sein Nachfolger auch SPD, Schmidt, den NATO-Doppelbeschluss. Also es hat immer, die SPD musste dann auch immer gerade ausgerechnet diese Momente durchstehen, ne, die ja vielleicht manchmal für die Partei auch nicht einfach waren. Wenn ich jetzt mal in die Zukunft gucke, Herr Weingarten, jetzt geht es ja darum, ob wir das, was wir jetzt an Anstrengung gerade leisten, für die Verteidigung, für die NATO auch, ob wir das in den nächsten Jahren beibehalten können. Ist der Wille, zumindest müssen nicht die 400.000, aber in der Bundestagsfraktion da?
Das sehe ich so, ja. Der Wille ist da, weil natürlich erkennbar ist, dass wir das nicht machen, weil wir das sozusagen aus freiem politischen Entscheiden so wollen, sondern weil der Druck von außen da ist. Die Bedrohung durch Russland ist ja dargestellt worden, die ist ja real, das ist ja keine konstruierte und dagegen müssen wir uns wehren. Das ist allen klar. Aber lassen Sie mich noch zwei Sätze sagen zu dem von vorher, dass die SPD auch die Wehrkonflikte in sich selber auch gespürt und ausgefochten hat. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, mir wäre es lieber, wenn sie das heute auch noch täte. Das ist besser, als dass wir einen Teil unserer Bevölkerung an Scharlataner auf der rechten Seite bei der AfD oder bei der BSW verlieren oder auch bei den Linken, die sozusagen das kritische Potenzial für sich beziehen, ohne aber die Grundsolidarität mit der Verteidigung, mit unserer Gesellschaft, mit Europa sozusagen zu betonen. Also mir wäre es dann fast lieber, wir hätten den Streit bei uns, aber im demokratischen System drin.
Sie haben jetzt alle vier die Bedrohung aus Richtung Russland angesprochen. Vielleicht können Sie, Frau Lindam, da Sie ja nun wirklich mit Ihrem Land direkt an der Grenze sind, Sie haben ja die gemeinsame Grenze mit Russland, vielleicht ein bisschen erzählen, wie das so ist. Also weil ich, vielleicht noch dazu, es gibt, glaube ich, viele Leute hier, die sagen, naja, Russland ist doch keine so große Bedrohung, vielleicht für die Ukraine, aber nicht für uns, wir sind weit weg, wir sind stark und so weiter. Wie nimmt man das in Estland wahr?
Die Bedrohung von Russland ist tatsächlich sehr real und für NATO auch. Jetzt sehen wir den imperialistischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die schon das dritte Jahr dauert und weitergeht. Wir sehen, dass ja, diese Bedrohung auch für uns alle da steht. Und wir an der Grenze haben vielleicht ein schärferes Gefühl, dass es so ist, aber wir sind alle davon betroffen, dass so eine Gefahr in Europa gibt. Und deswegen ist es aus unserer Sicht so wichtig, dass Russland diesen Angriffskrieg verliert, dass es so seine letzte Kolonialkrieg verliert, sodass es klar wird, dass Aggression als Teil von Staatskunst nicht etwas ist, das heutzutage zu unserer Welt gehört. Dafür müssen wir natürlich Ukraine unterstützen und unsere Verteidigungsfähigkeit zu stärken.
Aber ich will mal nachbohren, Herr General, also Sie als NATO-Mann, ist es wirklich denkbar, dass die Russen die NATO angreifen? Also ist das denkbar, dass die wirklich irgendwann mal das Walki-Gap, wie das da so schön heißt, zwischen Polen und Litauen zumachen und die baltischen Staaten abschneiden und besetzen?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, was Putin, was Russland schon getan hat, was er macht und was er gerade in der Ukraine auch rücksichtslos gegenüber den eigenen Soldaten, aber auch das, was er immer wieder ankündigt. Also er macht das ja ganz offiziell und sagt, ich habe die Absicht, er will weitergehen. Das wird nicht das Ende sein. Es gibt Rhetorik, die ist beängstigend aus seiner Sicht. Und ich glaube, Spekulationen, ich glaube, wir müssen nicht morgen damit rechnen, das ist gar nicht der Punkt. Aber wenn Sie sehen, wie er sein ganzes Land umstellt auf die Frage von Kriegsführung, seine Wirtschaft umstellt, im Grunde fast ausschließlich auf Produktion von Rüstungsgütern, wie er umstellt mit Hilfe von anderen, China, Nordkorea, Iran, sozusagen die Lücken, die er hat, aufzufüllen in einem Ausmaß, das ist schon mehr als bemerkenswert. Und dann, man kann sich sicherlich darüber streiten, ob Sanktionen greifen, weniger greifen, feststeht, dass er auf diesem Pfad ist und solange er von seinen Zielen nicht ablässt, solange er davon nicht umsetzt, haben wir nur eine Möglichkeit und das ist darauf vorzubereiten. Und da gibt es Jahreszahlen. Ich glaube, wenn wir irgendwo bei 4 bis 6 Jahren sind, wir schon gut dabei. Vielleicht früher, vielleicht später. Und ich glaube, da ist die Unterstützung der Ukraine auch so wichtig, weil sie uns letztendlich auch ein Stück weit diesen Raum mitgibt, weil wir sie unterstützen. Aber wir müssen selber im Grunde die Geschwindigkeit erhöhen. Wir müssen selber mehr für unsere Sicherheit tun. Das ist in unserem eigenen Interesse, in dem Interesse, das wir es vor 75 Jahren jetzt ja gemacht haben, stehen für Stabilität. Und ich glaube, das war eine Erfolgsgeschichte auch deswegen, weil sich NATO immer wieder anpassen konnte an diese Realitäten. Das Ganze im Blick habend und immer den nächsten Schritt gegangen ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ohne Vorbereitung, es wurde schon gesagt, früher der Kalte Krieg, er war anders. Er war wahrscheinlich sogar einfacher. Ich habe gerade noch so den Rest mit davon erlebt. Aber im Kern ging es um die Frage, sich darauf vorzubereiten, was das zu können, was man hoffentlich nicht am Ende des Tages anwenden muss. Und das ist die Logik einer Abschreckung, die Verteidigung vorzubereiten im Frieden. Das fängt im Kopf an und geht in die konkrete Umsetzung bis hin zu Beschaffung etc. Und vielleicht noch ein Satz zu der Zahl, die genannt wurde, gerade von Herrn Abgeordneten. Wir haben damals 3,5% bis in die tiefen 80er Jahre wie selbstverständlich ausgegeben.
1,5% des Bruttosozialprodukts, ne?
Ja, genau. Sie selber wissen, sagen wir mal, wie langwierig der Weg seit 2014 war in Wales. Und ich sage fast schon etwas zynisch, ich durfte damals schon in einer Funktion dort sitzen und war erstaunt, wie unterschiedlich die Interpretationen am Tag 1 nach dem Gipfel waren, was denn so die 2% bedeuten. Wir erleben jetzt nach den Gesprächen mit unseren Alliierten, alle haben eigentlich verstanden, so wie die Sprache in Vilnius gewählt worden ist, 2% ist eine Benchmark, eine Untergrenze, weil das Auffüllen dessen, was wir über Jahrzehnte fast vernachlässigt haben, plus dem, was wir wissen, was auf uns zukommt, sehr konkret oder kommen kann, wird uns viel mehr kosten. Und ich glaube, würden wir es nicht investieren, würde die Rechnung hinterher wahrscheinlich noch viel größer ausfallen. Und das ist ein Punkt, den man verstehen muss letztendlich. Und das Sondervermögen, letzter Punkt, Sie haben es ja angesprochen, ich sage das mal etwas flapsig, Money matters. Wir sehen, dass man für die Entwicklung von Fähigkeiten, auch der Kauf von Plattformen ist ein erster Schritt, Geld braucht. Es kostet Geld, um sich darauf vorzubereiten. Und diese Bereitschaft ist da, ich sehe die auch. Man muss auf die Langfristigkeit dabei setzen, sonst klappt das nicht. Aber das, glaube ich, umreißt, sag mal, das Gesamtspektrum nochmal sehr, sehr deutlich, in dem wir unterwegs sind.
Aber reden wir mal über die Langfristigkeit, Herr Weingarten. Wenn wir wirklich 2% pro Jahr unseres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben wollen, sind das deutlich über 70 Milliarden. Wenn wir sogar noch höher gehen wollten, diese früheren 3% oder was die Polen machen, 4%, da wären wir ja bei weit über 100 Milliarden. Wenn ich mir dann wiederum die Planung, die Ausplanung für die Haushalte der nächsten Jahre angucke, da sind wir da noch weit davon entfernt. Wie machen wir das?
Wenn ich das ganz genau wüsste, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern mit anderen Menschen im Kanzleramt und würde das denen sagen, wie es geht. Aber jetzt ernsthaft, wir werden uns dieser Frage nicht entziehen können. Und wir reden auch nicht über 70 Milliarden. Ich glaube, wir wissen jetzt schon, dass wir von den 50 Milliarden, die wir jetzt haben, 52, sicher 30, 35 jedes Jahr drauflegen müssen. Wie man das jetzt finanziert, über Erhöhung des Einzelplans oder Ähnliches, wird man sehen. Und dann werden möglicherweise auch politisch noch Steigerungen kommen. Wir müssen davon ausgehen, dass jegliche amerikanische Administration, die im November die Wahlen gewinnt, die einen oder die anderen, von uns verlangen werden, mehr zu bringen. Möglicherweise auch militärische Faktoren, die die US Army hier beispielsweise stellt, großes Maß an Bodentruppen in Deutschland, wir das durch eigene europäische NATO-Kräfte ersetzen werden. Also meine Voraussage ist, dass das mehr als 2 oder 2,5% uns am Ende kosten wird. Wie man das finanziert, hängt auch von anderen Faktoren ab, die wir jetzt noch nicht beeinflussen können. Wenn wir es auf einen Wachstumspfad in unserem Land wieder zurückschaffen, dass die Wirtschaft wächst, dass die Steuereinnahmen wächst, wird das sehr viel leichter. Wenn wir stagnieren und das sozusagen aus dem Bestand nehmen müssen, werden wir Verteilungskämpfe bekommen, von denen die landwirtschaftlichen Proteste, die wir am Jahresanfang erlebt haben, uns ja schon mal ein Bild gegeben haben, wo daraus drauf hinauslaufen kann. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir müssen unsere Gesellschaft in diesem Punkt auch mitnehmen. Also das wird keine einfache Diskussion.
Mich juckt es sozusagen gerade noch mal dort einzugrätschen, weil ich auch zwei Abgeordnete hier sitzen habe. Und ich glaube, es ist ganz spannend, sich mal im Ausland umzuschauen, wie man mit dieser Frage mehr Geld und mehr investiert eigentlich auch umgeht. Das ist ja kein ureigen deutsches Thema. Ich durfte jetzt gerade in Stockholm sein. Dort hat man eine sogenannte Defense Commission im Grunde angesetzt, mit dem Ziel, sich auch die Frage zu beantworten, wie kriegt man langfristige Investitionen in Verteidigung. Jedes Land hat mal mehr, mal weniger Bedarf, je nach Lücke, sage ich auch. Wie man also aus der Einjährigkeit von Haushaltsplanung, aus einem Vierjahreszyklus von Wahlen, also sozusagen unabhängiger zu werden von der Frage von, wer ist gerade dran? Wir begannen ja mit SPD-Ministern, völlig unabhängig davon. Ich finde das deswegen spannend, weil als ich dort drüben war, mir der Staatssekretär sagte, wir haben das überparteilich abgestimmt. Also wir wollen über ein 6- bis 8-Jahres-Programm hinaus planen können für die Streitkräfte. Und ich glaube, ein großer Teil der Zeitenwende wird ja sehr oft in der NATO erstmal so, das ist militärische Entwicklung, also neue Pläne, andere Strukturen, alles auf den Weg gebracht. Ich glaube, der viel wichtigere Punkt ist, in unserem Staat, in unserer Gesellschaft, und da haben wir Diskussionen begonnen, die genau richtig sind, diesen Schalter umzulegen, Rahmenbedingungen zu setzen, die eigentlich das erlauben. Und das fängt bei der Frage an, wie gehe ich mit Industrie um, wie ist meine Haushaltsplanung, wie kriege ich das langfristig hin, wie kann ich Sicherheits- und Verteidigungspolitik etwas unabhängiger machen, weil das etwas ist, wo kein Gegner fragen wird, ob er uns gerade an ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Und ich glaube, das sind Kernfragen, wo man sich gut umschauen kann, wo Nationen beginnen, Wege zu entwickeln, auch gesetzliche Wege, wie sie das anders machen können, als wir das bisher kennen. Und das ist ganz wichtig, glaube ich.
Ich kann vielleicht ganz kurz hinzufügen, dass ja in Estland haben wir im Moment 3,4% von Haushalt als Verteidigungsausgaben vorgesehen. Und wir haben noch eine Diskussion, was wir noch mehr tun könnten. Also es ist ganz wichtig, dass wir alle Lücken in unserer Verteidigung schließen können, und dafür braucht man auch Geld.
Aber die Menschen sind bereit, das zu tragen in Estland?
Ja, natürlich gibt es immer Diskussionen darüber, wie es weitergeht und was es kostet, auch in anderen Bereichen. Aber der Wille, die Verteidigung zu verstärken, ist ganz deutlich.
Herr Kiesewetter, manche Leute sagen, jetzt wird wieder aufgerüstet. Mein Eindruck ist manchmal so ein bisschen, es wird eher die Abrüstung ein bisschen verlangsamt, weil streng genommen, bislang wachsen wir ja noch nicht auf. Müssten wir theoretisch eigentlich auch richtig aufrüsten, oder reicht es, wenn wir jetzt mal die Lücken stopfen?
Es geht ja nicht um Aufrüstung, es geht erst einmal um Ausrüstung. Ich möchte aber noch was zum 2%-Ziel sagen. Ich halte das für hochgefährlich, sich ausschließlich auf die 2% zu kaprizieren, weil wir durch Rechenkunst die 2% erreichen. Beispielsweise werden Pensionen für ehemalige NVA-Angehörige mit angerechnet auf die 2%. Es werden die Zinszahlungen, die für das Sondervermögen zu leisten sind, angerechnet. Es werden auch andere Zinszahlungen angerechnet, das sind beispielsweise 5 Milliarden Euro. Dazu kommt, dass das Sondervermögen durch Zögern im ersten Jahr durch Zinsen und Inflation allein 17 Milliarden Euro verloren hat. Das heißt, wir sprechen von 83 Milliarden Euro, nicht von 100. Hinzu kommt, wenn wir das verstetigen wollen, dass wir auf die Wehrbeauftragte hören sollten, die gesagt hat, es sind mindestens 300 Milliarden Euro erforderlich, um die Bundeswehr auf Stand zu bringen. Wenn wir jetzt über Aufrüstung sprechen, dann müssen wir auf die NATO schauen. Die NATO hat bestimmte Fähigkeitsforderungen. Unter anderem geht es um die Aufstellung von deutlich mehr Brigaden im zweistelligen Bereich und um deutlich mehr Divisionen, die alle Luftverteidigung brauchen, Pioniermittel, um über Brücken fahren zu können oder um entminen zu können, die Fernmeldetechnik brauchen, IT und vieles andere, was digitalisiert sein muss. Und dann sehen wir ganz schnell, dass man, wenn man diese Befähigung erreichen will, wir bei der Bundeswehr noch meilenweit davon weg sind. Zeitenwende war eine brillante Rede, die sich nachzulesen lohnt. Die Umsetzung der Zeitenwende sind die Mühen einer sehr schweren Überzeugungsarbeit bei der Bevölkerung, die, ich glaube, deutlich mehr vertragen kann. Man kann der Bevölkerung mehr Wahrheit zumuten, denn der Krieg wird, Herr See und Herr Weingarten haben es angesprochen, Frau Lindham erlebt es jeden Tag, dieser Krieg kann ausgeweitet werden durch Sabotage, durch gezielte Tötungen, durch Cyberangriffe, aber eben auch durch eine ungeheure Aufrüstung, die Russland betreibt, die nicht in den Ukraine-Krieg fließt. Munition, Waffen und Ausbildung von Hunderttausenden Soldaten, die nicht in der Ukraine eingesetzt werden, sondern vorgehalten werden. Wir müssen uns auf Szenarien einstellen, die unter der Schwelle eines massiven militärischen Angriffs laufen. Und deswegen ist es so wichtig, neben den Finanzen für die Streitkräfte unsere Bevölkerung vorzubereiten. Das hat die Bundesregierung versucht. Leider hat weder der Bundespräsident noch der Bundeskanzler es angesprochen. Aber der Verteidigungsminister spricht von kriegstüchtigen Streitkräften. Der Wirtschaftsminister Habeck spricht von Kriegsfähigkeit für eine Landesverteidigung. Der Gesundheitsminister Lauterbach spricht von kriegstüchtiger Ausstattung der Krankenhäuser und Überlegung seiner Reform, ob nicht auch Lazarette in Form von stillgelegten Krankenhäusern übrig zu halten sind. Und die Bildungsministerin spricht davon, dass unsere Schülerinnen und Schüler auf einen Krieg eingestellt werden müssen. Wir müssen überlegen, warum verfängt das nicht? Warum greifen die Medien es nicht auf, dass wir uns vorbereiten müssen, auch mental abwehrbereit zu werden? Und das halte ich für genauso wichtig, wie die entscheidenden Mittel bereitzustellen. Und ich wünsche mir, dass alle staatstragenden Parteien daran konstruktiv mitwirken. Auch wir als Union in der Opposition haben ja zu dem Desaster der Streitkräftefinanzierung beigetragen und müssen jetzt mithelfen, dies konstruktiv zu lösen.
Wir haben gerade darüber gesprochen, was sich in Deutschland ändern muss. Aber es sind ja nicht nur wir, die mehr leisten müssen, sondern die NATO insgesamt sagt ja, sie muss mehr leisten. Und das auch vor dem Hintergrund, dass die Welt ja heute eine andere ist. Es ist ja nicht mehr Russland der größte mögliche Gegenspieler des freien Westens, sondern viele sagen, das ist heutzutage China. Inwiefern spielt China für die NATO eine Rolle?
Also die kurze Antwort ist ja. Und ich glaube, der wichtige Punkt ist dabei, dass wir alle erkennen, dass, nehmen wir den euroatlantischen Raum oder schauen dann in den Pazifik, dass diese Dinge zusammenhängen. Wenn wir uns Kanada anschauen, wenn wir uns die USA anschauen, haben auch jeweils ihre Küste auf der anderen Seite. Und ich glaube, wir lernen einfach jetzt, dass wir nicht nur noch auf den eigenen Innenhof schauen können, sondern dass Sicherheit aus beiden Seiten herausgebildet wird. Und wir haben Interesse daran, einen stabilen indopazifischen Raum zu haben. Genauso umgekehrt. Ich glaube, diese Dinge gehören mehr und mehr zusammen. Muss die NATO darauf schauen? Ja, sie muss aber in erster Linie darauf schauen, was bedeuten eigentlich Entwicklungen in China oder auch im Iran, aber gerade auch in China aufgrund der schieren Größe für die NATO. Das heißt noch lange nicht, dass man sich gegen China wendet. Da gibt es viele Facetten, wie man das betrachten kann. Wir müssen aber schauen, was bedeutet das für uns? Und da gibt es offensichtliche Dinge. Das ist die Frage, wie rüstet China auf? Wie macht es sich modern, schlagfähig? Wie agiert es im südchinesischen Meer? Wie geht es mit Werten um, mit dem, wofür eigentlich unsere Allianz steht? Was bedeutet das vielleicht für uns? Was bedeutet das für die Amerikaner? Was müssten wir vielleicht bei Bedarf dann sogar übernehmen an eigener Verantwortung? Es geht aber auch in andere Bereiche, die Implikationen für uns haben, auch wenn sie nicht ursächliche NATO-Aufgaben sind. Wenn Sie sich den Bereich, wir nennen das Security of Supply Chains, also die Frage von Lieferketten etc. Wir wollen sichere Wege haben, wir wollen sichere Lines of Communications haben. Also wir müssen drauf schauen, was das bedeutet, wenn in einer Region ein Staat wie China sich in dieser Dimension sozusagen jetzt auch groß macht. Das heißt noch lange nicht, dass man dagegen geht. Ende 2019 gab es das erste Mal in einem NATO-Kommuniqué in London, im Leaders Meeting, so nannte sich das, einen Satz zu China. Mittlerweile, wenn Sie die Entwicklung sich über Madrid, Vilnius anschauen, über das strategische Konzept vor in Madrid, ist Sprache zu China völlig selbstverständlich geworden. Es ist immer wieder eine Diskussion, weil wie weit geht man damit? Aber ich glaube, der Blick auf China bis hin zur Frage, wie geht man damit um, ist eine ganz, ganz wichtige, weil eben unsere Sicherheit nicht isoliert ist von der Frage, was passiert im Pazifik.
Da ist viel Richtiges dran, aber wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir die Aufgaben der NATO und unsere eigenen Aufgaben jetzt auch nicht überziehen. Lassen Sie uns einen Moment nochmal zurückgucken, wo wir herkommen. Wir haben unsere Verteidigung über 30 Jahre hinweg deutlich nach unten gefahren. Was Militär angeht, was Rüstung angeht, was die Frage auch angeht, welche Rolle hat Militär in unserer Gesellschaft? Unsere Universitäten wollten keine militärische Forschung mehr machen, unsere Banken wollten keine militärischen Projekte mehr finanzieren. In der ganzen Öffentlichkeit ist der Bereich zurückgefahren worden. Das hat auch was mit unseren Aufgaben zu tun. Wir versuchen das jetzt zu ändern. Wir versuchen die Bundeswehr wieder auszustatten, sodass sie ihre NATO-Verpflichtungen erfüllen kann. Aber schon das wird uns sicher bis Ende dieses Jahrzehnts beschäftigen. Bis wir all das umgesetzt haben, was wir schon jetzt beschlossen haben in den letzten zwei Jahren, ist es sicher das Jahr 2030 oder 2031. Jetzt gleichzeitig schon wieder die nächste Diskussion anzufangen, wie können wir als NATO, möglicherweise auch als Deutschland, eine weltweite Rolle dann zu übernehmen und uns auch sozusagen auch noch China in die Schranken zu weisen, birgt das Risiko in sich, dass wir auch dann sozusagen den Bogen auch wieder überspannen. A, in unseren Ressourcen und B, auch in der Bereitschaft dessen, was die Menschen bereit sind, mitzugehen. Ich teile nicht ganz die schon hier gehörte Einschätzung, dass die Medien einfach besser erklären müssten, dass wir uns mehr verteidigen müssen, sondern ich treffe in meinem Wahlkreis und auch wenn ich in der Bundesrepublik unterwegs bin, eine Vielzahl von Menschen, die aus der Corona-Krise herauskommt, auch wirtschaftlich angeschlagen sind, die Reallohnverluste mit sich gespürt haben, die Sorgen um ihre Wohnung haben, um ihren Arbeitsplatz, die auch fragen, wann soll das alles wieder enden oder wann kommen wir wieder in normale Verhältnisse hinein. Denen die Antwort zu geben, wahrscheinlich nie mehr, und jetzt nehmen wir uns als nächstes China auch noch vor, ist eine schwierige Antwort. Das wird allein so nicht funktionieren.
Ja, weltweit ist es die ganze auf den Regeln basierte Welt, die unter Druck ist. Auch wenn es um Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine geht, aber auch wenn wir andere Entwicklungen in der Welt anschauen. Und aus unserer Sicht ist es sehr wichtig, dass NATO noch mehr mit allen Partnern, auch in Indopazifik noch enger zusammenarbeitet. Aber ja, als erste Bedrohung, das wir im Fokus halten müssen, sehen wir Russland und dieser Imperialismus aus Russland. Das ist ganz klar so. Und wir sehen vielfältige Bedrohungen. Und vielleicht, wenn ich reagieren darf, ja, der Fall Narva, es ist vielleicht nicht etwas, das für mich so als etwas so Wahrscheinliches ist, aber natürlich, wir müssen uns für alle Bedrohungen sich vorbereiten und Bewusstsein zu erhöhen. Und hybride Bedrohungen gehören auch dazu. Aber ja, es geht auch noch nicht nur um unsere Ecke von NATO, aber ganz NATO, alle Länder, wo wir auch Cyberangriffen, auch Desinformation, Sabotageaktion, andere Bedrohungen sehen. So, ja, wir müssen uns 360 Grad für alle Bedrohungen vorbereiten.
Ja, vielen Dank. Die Ausgangsfrage war ja, welche Relevanz hat China für die NATO oder die NATO für China? Und da sehe ich schon einen großen Unterschied auch in der Argumentation zwischen Herrn Weingarten und mir, weil China ein ganz großer Nutznießer des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist. China ist der Mastermind im Hintergrund und nutzt die günstigen russischen Ressourcen, die sie sich sonst nicht noch auf dem Weltmarkt beschaffen müssten. Sie unterstützen Russland durch die Lieferung von Chips und Halbleitern, die sie beispielsweise aus Waschmaschinen nehmen, die in meinem Wahlkreis produziert werden. China auf der anderen Seite hat sehr früh gemerkt, dass sie durch den Bruch des Abkommens von Hongkong keinerlei westliche Reaktion zu befürchten hatten. Und ferner hat China sehr klar definiert, dass sie, sobald es geboten ist, und das sind noch einige Jahre, bis sie es können, Taiwan mit dem chinesischen Festland in Abhängigkeit bringen wollen. Noch größere, als es jetzt ist. Dazu kommt, dass die NATO erwartet, dass die Amerikaner sich deutlich mehr in dem Indopazifik engagieren werden. Das hat sowohl die Biden-Administration deutlich gemacht, als auch Trump. Weil nicht nur China profitiert von dem gesamten Vorgehen Russlands gegen die Ukraine wirtschaftlich, sondern weil die USA verstanden haben, dass der Westen in einer ungeheuren Abnutzung ist durch diesen Krieg, ermüdet. Und das klang ja in der Argumentation von Herrn Weingarten an. Wie erklären wir es unserer Bevölkerung, dass nicht wir die Provokation für China verursachen, sondern China darauf wartet, dass wir müde sind, sodass ihnen, wie sie Hongkong einfach einverleibt haben, auch Taiwan in den Schoß fällt. Und deshalb hat die NATO die Relevanz intern eine Lastenverschiebung vorzunehmen, dass die Europäer mehr Verantwortung in Europa übernehmen und die Amerikaner sich unabhängig von der NATO, deutlich stärker mit ihren Ressourcen im Indopazifik aufrechterhalten, auch auf Bitten der ASEAN-Staaten, die uns immer wieder auf Konferenzen sagen, also Philippinen, Indonesien, Malaysia, Vietnam, die sagen, wenn die Ukraine fällt, ist das die Einladung, Taiwan zu blockieren. Und dann sind wir mit hineingezogen, weil aus diesen Ländern hunderttausende Menschen in Taiwan arbeiten, in der Pflege, im Catering und in vielem anderen mehr. Das heißt, wir haben diese Vernetzung, wir können es nicht isolieren. Und für mich ist der Schlüssel, wenn ich das noch sagen darf, dass wir unsere Bevölkerung darauf vorbereiten müssen, trotz Corona und allem. Denn das andere wäre, dass wir verarmen, dass wir abgekoppelt werden, dass man sich von Europa abwendet. Und das sollten wir verhindern.
Es gibt ganz aktuell einen Bericht der US-Journalistenkollegen vom Magazin Politico, die mit Menschen gesprochen haben aus dem Umfeld von Trump, die möglicherweise wieder in Positionen noch kommen werden. Die sagen, Trump will nicht aus der NATO raus, aber was er gerne möchte, ist das, was sie eben gerade schon sagten, was man in den USA ja gerne Pivot to the West nennt. Also die Amerikaner konzentrieren sich auf China und Europa soll sich bitte um Europa kümmern. Und in diesem Bericht heißt es, man würde die Air Assets, also die Luftwaffenteile, würde man sozusagen in Europa belassen wollen, aber die Landstreitkräfteteile, die es noch gibt, beispielsweise in Vilseck in Bayern, die würde man dann gerne abziehen. Und jetzt ist für mich die Frage, Herr See, wie schlimm wäre das? Kriegt Europa das selbst? Also mal angenommen, Trump käme und würde das so machen. Kriegen wir es denn dann alleine hin? Haben wir die Kapazitäten?
Also ich glaube, man muss in der Reihenfolge der Betrachtung mal deutlich sagen, erstens mal Crystal Ball looking, wir wissen nicht, ob er wiederkommt. Würde er wiederkommen, dann wären wir nicht das erste Mal mit ihm konfrontiert. Wir wissen, wie er tickt. Wir wissen, wie das abläuft. Unabhängig von dieser Frage, Trump ja oder nein, ist es ohnehin eine schon langjährige, wenn nicht vielleicht jahrzehntelange Hausaufgabe der Europäer, der europäischen Alliierten, für sich selbst aus Eigeninteresse heraus mehr für die eigene Sicherheit zu tun. Unabhängig von Trump oder nicht, und ich würde mich auch nicht zu sehr abhängig machen von der Frage, Trump ja oder nein, das wäre eigentlich ein bisschen einfach. Eine weitere Beobachtung, und das kann ich wirklich sagen aus täglicher Arbeit, auch mit Amerikanern, der damalige unter Obama sich sozusagen abzeichnende Pivot to Asia, war ja lange eine Entweder-Oder-Diskussion, die ist viel zu schwarz und weiß. Ich glaube, die Amerikaner, wenn sie heute, und da gibt es ja auch eine Menge, ich sag mal in der Ebene, sei es das State Department, sei es im Pentagon, ist das eigentlich längst ein Und geworden, dass man auf beide Seiten schauen muss. Und ich sagte eingangs, eine Indo-Pacific Security ist mit unserer verbunden, auch wenn die NATO, und da will ich ein Stück weit zurechtrücken, vielleicht was der Abgeordnete Weingartner sagt, es geht nicht um neue Aufgaben der NATO, geschweige denn im Indo-Pazifik, das ist nicht der Punkt. Aber wenn ich sage, wir müssen auf die Implikationen der NATO gucken, heißt das was ganz anderes. Wenn ich sehe, dass China in kritische Infrastruktur investiert, bis zu einer Größenordnung, wo sie im Grunde Zugang regeln könnte, ist die Hausaufgabe nicht verhindern, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um? Kann das unseren möglichen Aufmarsch oder kann das mögliche Übungstätigkeiten, kann es das beeinflussen? Wenn ja, dann müssen wir klären, wie das geht. Zweites Beispiel, wenn wir unsere eigene Kommunikationssicherheit anschauen und wir stellen fest, da sind chinesische Chips drin, dann müssen die raus, müssen wir andere reinmachen. Das sind für mich Implikationen, das hat noch nichts mit einer Mehraufgabe der NATO zu tun. Und ich schließe den Kreis nochmal zu den USA. In unserem eigenen Interesse müssen wir mehr übernehmen, das ist völlig unabhängig davon. Wir haben aber, glaube ich, auch einen guten Grund zu akzeptieren für das, was die Amerikaner ohnehin schon machen, dass wir in vielen Bereichen unabhängiger werden müssen. Es gibt Fähigkeitsbereiche, jetzt bin ich mal bei der Untergrenze, wo die Amerikaner nach wie vor über 50% stellen. Warum? Weil wir das über Jahrzehnte so gewohnt haben und gewohnt waren. Das kann es nicht sein. Und das muss aus Überzeugung herauskommen, dass wir das ändern müssen. Und da ist, ob das die Zeitenwende bei uns ist oder die Einsicht in andere Nationen und für die eine 2,3, für die nächste 2,9 und für die dritte Nation 3,3%. Am Ende des Tages muss getan werden, was zu tun ist. Und da bin ich ganz beim Abgeordneten Kiesewetter. Fokussierung Cash ist eins, das darf nicht passieren. Aber Cash ist eine Voraussetzung, um überhaupt arbeiten zu können in vielen Bereichen. Und wir wissen mittlerweile, dass die 2% eigentlich bei keinem ausreichen. Also die Untergrenze ist fest definiert, es ist eine Benchmark und die Übersetzung in Fähigkeiten, was fehlt uns eigentlich, weil wir es bisher nicht gemacht haben oder nicht aufgebaut haben, ich glaube, das war nie einfacher zu erklären, weil Sie das wirklich übersetzen können in Capabilities, nennt man ja eine Mischung aus Plattform, Ausbildung von Personal und Übung, dann haben Sie eine Fähigkeit. Und der Nachholbedarf ist da und der gehört dann wiederum zu Readiness. Insofern schließt sich ein Kreis und das muss man zusammen betrachten.
Herr General, dazu aus meiner Sicht drei Bemerkungen. Erstmal Indo-Pazifik, also wir sind ja jetzt mit Flugzeugen, die Luftwaffe ist von Hawaii bis Alaska bis in den Indischen Ozean unterwegs. Wir schicken Schiffe dorthin, wir waren letztes Jahr mit dem Heer in Australien. Ich habe mir das selber angesehen. Das sind ja keine touristischen Besuche, sondern das wird dort vor Ort auch als Bereitschaft zum Engagement empfunden. Und das ist in der Tat eine Erweiterung dessen, was wir anbieten, zu unterstützen. Jedenfalls wird es dort so wahrgenommen. Wir müssen einfach die Frage stellen, können wir das tragen? Dann kommen die Amerikaner dazu. Ich halte diese Berichte aus Politico für durchaus belastbar in dem Versuch, das zu skizzieren, was von Donald Trumps Administration auf uns zukommen könnte. Ich komme selber aus Rheinland-Pfalz. Die Amerikaner sind dort arg präsent. Wir müssen nicht damit rechnen, dass sie in Ramstein den Flughafen aufgehen. Sie bauen jetzt auch für $1 Milliarde ein neues Hospital in Landstuhl. Bei mir im Wahlkreis in Baumholder wird für 500 Millionen werden die Infrastrukturen verbessert. Also die Amerikaner werden dort schon bleiben. Aber ob sie mit allen Fähigkeiten bleiben, es ist ja angedeutet worden, insbesondere die Bodentruppen, die Panzerverbände in Grafenwöhr oder Ähnliches, das wird möglicherweise weggehen und dann werden wir das ersetzen müssen. Das wird uns wiederum Geld kosten. Jetzt werden wir, glaube ich, die Diskussion nicht so führen können, wie ich sie hoffentlich falsch beim Kollegen Kiesewetter rausgehüllt habe, dass wir sagen, also wir haben hier als Verteidigungspolitiker die Erkenntnis, was gemacht werden muss. Das Militär teilt das auch. Da werden es die Leute doch wohl verstehen müssen, dass sie noch in Zukunft deutlich mehr Geld dafür ausgeben müssen, als das jetzt der Fall ist. Das werden wir anders diskutieren müssen. Wir werden die Menschen dort mitnehmen müssen. Und das wird nicht allein mit der großen Bedrohung von China und von Donald Trump geschehen, sondern da müssen wir schon differenzierter dran.
Da wir nicht beim Fernsehen sind, sage ich dazu an der Stelle, haben alle genickt.
Ja, aus unserer Sicht, die enge transatlantische Zusammenarbeit ist grundsätzlich wichtig, nicht nur für Europa, aber auch für den Vereinigten Staaten. Und ja, wir müssen uns dafür natürlich alle einsetzen, dass es ja, so hält. Und sowieso müssen wir auch in Europa mehr tun für unsere
Verteidigung. Das ist ein guter Punkt, Frau Lindham. Die nächste europäische Außenbeauftragte, also der EU, wird ja nun eine ihrer Kolleginnen aus Estland werden. Gibt es denn eine Chance, dass dieses oft zitierte Europa, der Verteidigungsbündnis, auch ein bisschen mehr Stärke und ein bisschen mehr beiträgt zu der kollektiven Verteidigung? Also es wird ja immer darüber geredet, Europa muss mehr für die Verteidigung tun, also auf der EU-Ebene wohlgemerkt. Da passiert aber eigentlich wahrgenommen immer nur sehr viel Talk, aber sehr wenig Action, ne?
Ministerpräsidentin Kallas ist ja tatsächlich als Kandidatin für Außenbeauftragter der EU nominiert und das ist ja, etwas, worüber ich mich sehr freue. Ich bin mir ganz sicher, dass sie wird auch für eine enge NATO-EU-Zusammenarbeit sich bemühen. Die Rolle von der Europäischen Union im Verteidigungsbereich, ja, das ist eine Frage, was genau man mehr in der Union tun könnte. Es ist sicher so, dass für eine starke Verteidigungsindustrie kann man in der Europäischen Union zum Beispiel mehr tun. Und natürlich um eine starke Außenpolitik von der Europäischen Union ja, kann man auch viel tun.
Vielleicht mal ganz kurz zu NATO und EU. Ich glaube, zwei Beispiele zeigen uns ja, wie NATO und EU zum gemeinsam besseren prima zusammenarbeiten können. Das war Covid, war ein gutes Beispiel, in vielerlei Hinsicht, aber auch letztendlich der Beginn der Ukraine-Krieg im Februar 2022. Zwei Organisationen, die unterschiedlicher Natur sind, mit unterschiedlichen Zielen. Und im Jahr 2022, als das strategische Konzept in Madrid verabschiedet wurde, gab es ja ein Dokument, was sozusagen fast zeitgleich in der EU geschrieben wurde, der strategische Kompass, der die Verteidigung des Euroatlanten oder des europäischen Raums ganz klar der NATO zugeschrieben hat. Also wenn Sie so wollen, ist das schon fast eine kleine Arbeitsteilung. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, man spricht viel darüber, es darf keine Duplikationen etc. geben. Ich glaube, wir sollten da viel ambitionierter sein. Ich glaube, dass bei 23 von 27, uns fehlen nur 4 Nationen in der EU, die nicht NATO-Mitglied sind, da fasse ich weniger den Organisationen eigentlich an die Nase, sondern eigentlich den Nationen. Wenn wir eine Überlappung von 23 in beiden Organisationen haben, dann müsste es doch machbar sein, dass wir uns in Kernfragen, auch in der Frage von Fähigkeitsentwicklung, besser abstimmen können. Und die Industriefrage ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige dabei, weil wir ohne die Industriefrage, die Industriefähigkeit, also Kapazitätsfrage, gemeinsam zu beantworten, euroatlantisch, also mit einem Fuß in Europa, aber auch mit einem Blick auf die USA. Und umgekehrt werden wir die Bedarfe, die wir ja gerade generieren und sogar das Geld jetzt sogar dafür haben, gar nicht decken können. Also für mich ist vielmehr die Frage, wie ambitioniert wollen wir sein? Und es gibt viele Bereiche, in denen auch NATO, und da ist das berühmte Stichwort Military Mobility, also wie kriege ich meine Truppe von A nach B aus dem Hafen von Seebrügge, wo auch immer hin? Das ist nur ein Beispiel, wo ohne die EU das gar nicht gehen könnte. Da gibt es regulative Fragen, da gibt es Border Crossing Authorities, dort gibt es unheimlich viele Berührungspunkte, ohne dass man sich verstricken muss in eine Diskussion, muss Europa mehr für Verteidigung tun. Sie können viel dazu beitragen, aber auf den Feldern, in denen die EU stark ist und wofür sie auch da ist.
Zum Schluss, das NATO-Motto heißt ja Stronger Together. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, egal ob das Trump ist oder die nächsten Wahlen in Frankreich, wo ja auch NATO-Skepsis ganz ausgeprägt ist, bei Marine Le Pen, die möglicherweise Präsidentin werden könnte, oder die Frage, wie lange die Bevölkerung die vielen Kosten mitträgt und so weiter. Wenn wir uns all diese Belastungen angucken und gucken da mal so 3, 4, 5 Jahre in die Zukunft, sind wir dann stronger together?
Also ich bin nächste Woche in Washington, nicht wegen mir, sondern weil ich dabei sein darf. Und da sage ich die Antwort, ja. Weil am Ende des Tages 32 Alliierte erkennen werden, dass es nur gemeinsam geht. Der Weg ist manchmal nicht ganz einfach, man ist sich manchmal auch nicht ganz klar wie. Aber am Ende des Tages gibt es auch gar keine Alternative. Und ich glaube, über 75 Jahre Anpassung hat man gesehen, dass am Ende des Tages die Nationen mit steigender Anzahl, das ist schon richtig, willens sind, dieses Bündnis gemeinsam, basierend auf Werten, auf Taten, auch zu tragen. Und da bin ich zutiefst von überzeugt.
Also wenn man sich die Bilder anschaut, wie vor ein paar Jahren Präsident Trump auf NATO-Veranstaltungen Staatschefs auch aus dem Baltikum und aus dem Balkan durch die Gegend geschoben hat, rein physisch aus dem Weg geräumt hat, damit er vorne steht, solche Bilder gibt es heute nicht mehr. Also jedenfalls sind wir mehr together. Und wenn ich auf die Landkarte gucke, Europas, jetzt mit dem Beitritt Finnlands, Schwedens, mit unserem Engagement in Litauen, mit dem amerikanischen Engagement auch in Polen, mit dem, was in Rumänien passiert, dann kann ich nur feststellen, wir sind auch stronger. Und ich sehe nicht, dass das wieder zurückgeht. Wir reden ja jetzt, wir haben jetzt ein paar Probleme in den Vordergrund gestellt, aber dass die NATO der Garant für Frieden und Freiheit für eine riesige Anzahl von Menschen auf der Welt ist und ein Hoffnungsträger auch für andere, das wird, glaube ich, von uns niemand bestreiten. Und insofern, ja, wir werden auch in ein paar Jahren stronger together sein, möglicherweise mit dann noch ein paar zusätzlichen Problemen. Aber damit das nicht verloren geht, auch bei Diskussion über Einzelheiten, wir sind, glaube ich, auch in Deutschland bereit, das gemeinsam anzugehen. So empfinde ich jedenfalls die Diskussion in unserer Verteidigungs- und Außenpolitik.
Ja, wir sind stronger together als allein, wären wir alle schwächer. Das ist klar. Und wir müssen nur mehr unter uns machen, um unsere Abschreckungsfähigkeit und Verteidigungsfähigkeit noch stärken. Dann sind wir noch stärker. Und ich würde auch sagen, dass wir wissen es sehr zu schätzen, was Deutschland in der NATO auch im Ostseeraum macht. Im Luftraumüberwachung und auch in der verstärkten Vorne-Präsenz in Litauen. Das ist auch für uns in Estland wichtig. Und wir sind sehr zufrieden, zusammen mit Deutschland in der NATO sein und zusammen denken, was wir noch mehr tun können.
Wenn wir als Deutsche bereit sind, mehr Verantwortung in Europa zu übernehmen, dieses Europa zusammenzuhalten, sehe ich eine echt gute Entwicklung, denn ich glaube, wir alle wissen, gerade hier auch in Berlin, was Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung bedeuten. Und ich wünsche mir, dass dann auch in einigen Jahren die Ukraine eine klare NATO-Perspektive hat, sobald die Sicherheitsbestimmungen und Bedingungen es zulassen. Dann wird wirklich NATO stronger together sein, ja.
Herr Kiesewetter, Frau Lindham, Herr Weingarten, Herr See, vielen herzlichen Dank Ihnen vielen fürs Mitdiskutieren. Ihnen zu Hause vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.